gottverdammte Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihrem Werkbetitel und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbstgebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment. Ich bin der Michael und bei mir ist heute der Markus. Wir sind heute nur zu zweit, aber wir wollen uns heute einem ganz besonderen Thema widmen, nämlich der Videospielreihe Need for Speed, beziehungsweise dann auch der Verfilmung. Die Ausgabe von The Art of Entertainment stellt damit im Endeffekt eine Art Crossover-Episode mit Entertainment Wood dar, für die Markus heute sozusagen stellvertretend sprechen wird, da er aus der Runde mit, ihr kennt sie ja von Entertainment Wood, Jascha und Sebastian, in Anführungszeichen der einzige Need for Speed-Experte ist.
Richtig. Aber ich war zwar nur einmal bei Entertainment Wood dabei, aber ja, wir lassen das mal so durchgehen.
Du gehörst aber eher als ich zu dem Team, weil meine Computerspielfachkenntnisse sich auf Need for Speed und FIFA beschränken. Und
das stimmt,
deswegen darf ich nicht dabei sein. Ja, wir wollen eben die Computerspielreihe bzw. die Videospielreihe Revue passieren lassen und abschließend dann über den Film reden. Und damit erstmal zur News der Ausgabe. 2014 kam kein Spiel heraus von Need for Speed, oder kein neuer Teil, aber der Film Need for Speed. Inszeniert wurde der von Scott Woe und in der Hauptrolle Aaron Paul und dazu noch zusätzlich Dominic Cooper und ja, eins der angesagtesten It-Girls derzeit, Imogen Poots. Der Film hatte ein Budget von 66 Millionen US-Dollar und hat ein ordentliches Einspiel von ca. 203 Millionen US-Dollar gehabt. Sicherlich nicht der Erfolg eines The Fast and the Furious, wenn man sich vor allem die letzten Teile, also Teil 5 und 6 anguckt, die ja mit weit mehr als 500 Millionen Dollar Einspielergebnis Riesenerfolge waren. Aber wahrscheinlich auch deswegen wurde bisher keine Fortsetzung von Need for Speed zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in Auftrag gegeben, beziehungsweise ist in Planung. Wie der Film ganz allgemein so ist, wie wir ihn finden und ob er sich vielleicht auch mit The Fast and the Furious vergleichen lässt, darüber wollen wir gleich reden. Wir kommen jetzt aber zunächst mal zu den Wurzeln des Films, nämlich zu dieser Videospielreihe und damit zur Videospielsektion, also zum eigentlichen Entertainment Wood Part und weniger zum The Art of Entertainment Part der heutigen Ausgabe. Wir kommen nämlich jetzt zu unserem Main Topic. Und ja, ganz allgemein zunächst mal, Need for Speed ist eine Autorennspielserie und dafür ist eigentlich auch der Titel schon relativ schön gewählt, wie ich zumindest finde.
Das stimmt, ja. Also schreibt es kurz und knackig.
Ich finde, da gibt es auch kaum eine Reihe, die da einen besseren Titel trägt.
Obwohl, na gut, Driver ist natürlich noch minimalistischer gewählt, aber Need for Speed hat natürlich noch so ein bisschen einen metaphorischen Touch.
Das stimmt. Auch schöner als Ridge Racer oder Gran Turismo und Konsorten. Stimmt. Zumindest was den Titel angeht. Und Need for Speed wird von Electronic Arts herausgegeben und ja, eigentlich wurden alle Spiele, also die Spiele wurden auf nahezu allen Plattformen veröffentlicht. Natürlich gab es da Teile, da werden wir ja gleich zu kommen, die nicht auf jeder Plattform veröffentlicht wurden. Ich habe Need for Speed vor allem auf dem Computer und jetzt mittlerweile, also zwischendurch mal kurz auf der Xbox und mittlerweile nur noch auf der PlayStation gespielt. Wie sieht es bei dir aus?
Ähnlich. Also, beziehungsweise die ersten Teile habe ich, glaube ich, auf dem PC gespielt und dann ging es auf die PlayStation hinterher dann auch über.
Ja gut, der Ursprung ist ja auch auf dem Computer, wenn ich mich richtig erinnere. Also Need for Speed ging auf der PlayStation auch direkt mit los. Aber das waren sozusagen die zwei Ursprungsplattformen, Computer und PlayStation. Gut, die Xbox kam ja logischerweise viel später. Und Nintendo war ja meistens erstmal mit seinen eigenen Hausmarken beschäftigt, bis es eben nicht mehr so lief. das Besondere an Need for Speed waren ja immer, oder sind es nach wie vor, dass es immer real existierende Serienwagen und Konzeptfahrzeuge gibt und das Ganze eben auch mit Herstellerlizenz. Das heißt, wir haben keine fiktiven Fahrzeuge, wir haben wirklich Porsche, Lamborghini, Ferrari und eben auch, teilweise gab es dann auch die sehr beliebten Fahrzeuge, die eben auch fürs Tuning genutzt wurden. Und insgesamt wurden seit 1994, dort war der erste Teil der Reihe, laut Angaben von Electronic Arts über 100 Millionen Spiele der Need for Speed-Reihe verkauft mit einem Gesamtumsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar weltweit. Da möchte ich jetzt an dich erstmal die erste Frage stellen. Was macht für dich Need for Speed aus?
Need for Speed war für mich eigentlich immer das Rennspiel mit dem Coolness-Faktor. Also während andere Rennspielreihen immer auf wirklich zum Beispiel komplett auf den Spaß setzen wie Mario Kart oder halt die realistischere Variante versuchen wie Formel 1 Simulation oder Gran Turismo, hatte Need for Speed immer so diesen Coolness-Touch, diese ja, Polizeiverfolgungsjagden, das Tunen und das war halt das coole Spiel unter den Rennspielen sozusagen.
Es ist, finde ich, ein ganz guter Punkt an Coolness. Habe ich bei der Vorabüberlegung hier gar nicht so gedacht, aber es stimmt. Wobei ich dazu später noch beim Film zu kommen möchte, nämlich zum Coolness-Faktor im Gegensatz dann im Vergleich zu Fast and Furious. Weil bei mir war es auch so, Need for Speed, das waren immer diese teuren, großen Autos. Das Tune kam ja ein bisschen später dazu. Und im Vergleich dazu, ja, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann so reine Spaßspiele. Ich weiß nicht, du kennst vom Computer damals noch Käfer Total.
Käfer Total, nee.
Man hört es ja schon am Titel. Erreicht nicht ganz den Coolness-Faktor eines Need for Speeds mit Lamborghinis und Ferraris etc. Aber trotz alledem ist für mich Need for Speed die Quintessenz eines launigen Arcade-Racers. Also wir haben schnelle, wir haben teure Autos, wir haben die Verfolgungsjagd mit der Polizei. Es ist aber trotzdem, man kann sich schnell einfinden. Also ich hatte noch nie mit einem Need for Speed Teil eine längere Phase, mit der ich irgendwie, dass ich nicht mit den Autos zurechtgekommen bin. Es gibt ja eine Ausnahme im Laufe der Reihe, wo sich die Reihe mal getraut hat, auch mal das Arcade-mäßige zu verlassen und zu den Simulationen zu wechseln. Aber generell steht hier eher der Spaßfaktor im Vordergrund, ohne, und das hast du, glaube ich, eben ganz schön gesagt, in Nonsens abzudriften. Also Need for Speed war immer, auch wenn es in die Tuning-Welt gegangen ist, es war immer cool, beziehungsweise ich habe es immer als Edel-Rennspielreihe bezeichnet. Was ich ganz interessant finde dabei, ist auch einfach, dass das Need for Speed einfach immer das macht, was ich von einem Rennspiel will. Interessanterweise aber auch der Action-Anteil der Reihe, also im Laufe der Reihe, immer weiter ausgebaut wurde. Ich weiß nicht, ob du die Beobachtung da auch gemacht hast.
Kann ich so unterschreiben, ja.
Und dann würde ich einfach mal sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu den einzelnen Teilen. Wobei da natürlich die Frage steht, der allererste Teil war von 1994, The Need for Speed. Den habe ich noch nicht gespielt. Hast du direkt mit dem ersten angefangen?
Also soweit ich mich erinnern kann, nicht. Also da, als der rausgekommen ist, war ich 5 Jahre alt. Da habe ich ihn, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber ich glaube, ich bin dann auch erst mit dem zweiten Teil eingestiegen.
So ging es mir auch. Deswegen würden wir den ersten jetzt einfach mal überspringen. Wir machen heute auch immer hier keinen Wert auf Vollständigkeit. Trotzdem sind wir, glaube ich, große Liebhaber der Serie. Bei mir ging es auch mit dem zweiten los. Das war 1997, Need for Speed 2. Ja, noch sehr ursprünglich das ganze Spielprinzip, weil ich auch du dich noch daran erinnern kannst, Rennfahren mit edlen Autos, Punkt. Mehr war es eigentlich damals noch nicht.
Und ja, richtig, und damals hat es auch vollkommen gereicht. Also das war ja zu dem Zeitpunkt auch die Grafik, wenn ich mich richtig erinnere, war schon, konnte sich sehen lassen. Und das war natürlich cool, auch so als damals noch Grundschüler fand man das einfach toll, mal so ein schickes Rennauto fahren zu können.
Das hat auch, glaube ich, einen Unterschied ausgemacht damals, weil vielleicht habe ich auch ein, zwei andere Rennspiele übersehen, aber mir war es wirklich so, es waren entweder, wie wir es eben schon gesagt haben, diese ganz überdeutlichen Arcade-Racer. Wie gesagt, ich denke da an Käfer Total, ich weiß nicht, vielleicht war das auch schon zwar für dich, Fatal Racing, wo man mit auch Fantasieautos eben gefahren ist, Loopings gefahren ist. Klar, das hat auch einen gewissen Spaßfaktor gehabt, aber hier war es plötzlich so, du fährst mit echten Autos, mit lizenzierten Wagen und kannst damit eben relativ schnelle Rennen fahren und das auch schon in einer für der damaligen Zeit ansehnlichen Grafik. Dann würde ich sagen, kommen wir ja neben dem Ursprung zum nächsten Teil, denn ich muss nicht sagen, im Vergleich dazu ein bisschen enttäuschender fand, nämlich Need for Speed 3, Hot Pursuit und hier war dann eben auch die große Neuerung Polizei zum ersten Mal. Hast du den dritten gespielt?
Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Bis zum ersten Underground-Teil verschwimmen meine Erinnerungen noch. Da habe ich höchstens bei Freunden, die dann immer auch oft Need for Speed-Spiele hatten, mal mitgezockt. Aber das kann ich leider nicht mehr sagen, nee.
Also ich muss hier sozusagen jetzt vorgreifen, um zu erklären, warum ich Need for Speed 3 nicht ganz so stark finde für diese ersten Teile der Serie. Ich würde dann nämlich jetzt auch gleich schon zu Need for Speed Brennender Asphalt kommen, wie es hier in Deutschland veröffentlicht wurde, von 1999, der vierte Teil. Das war nämlich so der Teil, da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Ich war so gehypt vom zweiten Teil, den dritten hat man eben so am Rande mal mitgenommen und ich fand das so toll, als ich dann gesehen habe, oh, jetzt kommt Brennender Asphalt raus und der läuft auch auf meinem Rechner. Das war ja damals auch immer ein sehr interessantes Problem, ob alles so gelaufen ist, wie man wollte. Da ging das halt eben los, dass ich dann wirklich für dieses Spiel gespart habe, um mir das zu kaufen und das dann ganz stolz und ewig lang und oft durchgespielt habe. Und Brennender Asphalt macht all das besser, was Hot Pursuit, also Need for Speed 3, angefangen hat einzuführen. Nämlich diese Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Strecken sind ein bisschen ausgefeilter, die Grafik ist besser, man hat sehr viele abwechslungsreiche Strecken. Ich kann mich erinnern an Waldstrecken, Stadtstrecken und die Polizei war ein fordernder, aber nicht übermäßig schwerer Gegner. Und das fand ich sehr angenehm, weil im dritten Teil war es mir manchmal noch ein bisschen zu, konnte man die Polizei zu leicht abhängen. Die war eher mehr so ein nettes Gimmick, als dass die wirklich zum Spielprinzip gehört hat. Ich weiß nicht, ob du Brennender Asphalt gespielt hast oder dich jetzt nicht daran erinnern kannst.
ich glaube nicht. Aber ich finde interessant, ich muss hier auch an der Stelle sagen, dass wir die Liste mit allen Spielen offen haben, dass die, dass sich hier bei Brennender Asphalt bereits auch schon ein jährlicher Erscheinungsrhythmus etabliert hat. Das war wahrscheinlich auch eins der ersten Spiele mit anderen, wahrscheinlich FIFA kam zu dem Zeitpunkt auch schon jährlich raus. Ja, ja. Aber auch das erste Nicht-Sportspiel vielleicht, was hier einen jährlichen Erscheinungsrhythmus wahrscheinlich aufgrund des großen Erfolges gestartet hat.
Das stimmt. Need for Speed ist ja mittlerweile sind ja etliche Teile der Reihe und das ist auch eine, finde ich, gute Anmerkung, weil man sieht dann einfach, dass, ja, ähnlich wie bei den Sportspielen, FIFA etc., Need for Speed, ja, wie du schon gesagt hast, nahezu im Jahresrhythmus rauskam. Aber auf jeden Fall für mich Need for Speed Brennender Asphalt der Anfang meiner Need for Speed Suchterei. Dann wieder ein kleiner Einknick bei mir. Need for Speed Porsche. Der Titel sagt schon.
Man kann nur
Porsche spielen. Was ich an sich gar nicht schlecht finde, weil das ist ja eine sehr nette deutsche Edelmarke. Das Spiel, bei diesem Spiel, ich weiß nicht, du hast es scheinbar dann nicht so intensiv gespielt, bei mir hat bei diesem Spiel ein wenig die Dimension gefehlt. Es war alles ganz nett, man hat eben Porsche gespielt und konnte ein paar Strecken damit fahren, aber es haben diese großen Verfolgungsjagden gespielt, es hat dieses große Autoarsenal gefehlt und das hat für mich diesen Teil zu so einem vergessenswerten Teil der ganzen Reihe gemacht.
Also es klingt für mich jetzt auch wie eine Werbeveranstaltung für Porsche, oder?
Wobei das ging ja auch schon damals in der frühen PlayStation 1-Zeit los, dass es rein lizenzierte Spiele nur von einer Marke gibt, das hat man ja öfters gehabt. Und da gab es sogar gerade wo wir von Porsche reden, da gab es sogar für die PlayStation ein sehr gutes Porsche-Rennspiel. Ich glaube, das hieß Porsche Challenge. 97, 98 in dem Dreh für die PlayStation 1, fand ich, war ein sehr, sehr starkes Spiel. Deswegen fand ich das zunächst mal gar nicht so schlecht, als ich dann 2000 gehört habe, dass eben auch Need for Speed Porsche rauskommen soll. War aber dann, wie gesagt, ein netter Titel, aber nicht mehr. Aber gibt es immer wieder. Ich weiß, auch für die letzten Konsolengenerationen, PlayStation 3 und Xbox 360, gab es auch eine Ferrari-Challenge, meines Wissens.
Okay.
Im Endeffekt ist es ja, klar, es ist eine Werbeveranstaltung, aber auch eine nette Lizenz für Fans. Dann springen wir dann ausnahmsweise doch mal 2 Jahre weiter und wir kommen jetzt zu Need for Speed Hot Pursuit 2. Habe ich meines Wissens nicht gespielt.
Ich meines Wissens auch nicht, aber hier sieht man auch, im Endeffekt ist es die erste Fortsetzung von Need for Speed, oder? Ja, eines einzelnen Titels.
Genau, wobei man ja später interessanterweise Hot Pursuit wird im Laufe der Need for Speed-Reihe noch sehr, sehr oft kommen. Wobei es für mich auch einfach, vielleicht sogar noch mehr als Teil 1 und 2, diese Grundlage von Need for Speed darstellt. Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Stimmt, ja.
Wie war es eigentlich bei dir? Hast du dann gerne, man konnte ja ab einem gewissen Teil auch wechseln, beziehungsweise man konnte es auch schon mit Brenner Asphalt, hast du auch manchmal ganz gerne die Polizei gespielt oder wolltest du immer der Racer sein?
Nee, ich habe dann auch mal gern gewechselt. Das fand ich gerade dann auch das Reizvolle, dass man nicht nur eine Seite spielen konnte, sondern weil beide Seiten sich auch extrem unterschiedlich gespielt haben. Das fand ich dann sehr reizvoll.
Bei mir war es immer so, ich war immer lieber auf der Racer-Seite, weil ich das als weniger anstrengend zu spielen empfunden habe. Für mich war immer der Polizei, ich meine, man hat ja nicht viele Möglichkeiten gehabt, vor allem damals war es ja von der Spielmechanik immer so, du musstest die anderen Fahrer, also die Racer rammen, zur Seite wegrennen etc. Und das fand ich eben, dadurch, dass es ja eben so hochgetunte Karossen waren, immer sehr, sehr anstrengend, sozusagen auf die zuzufahren und genau im richtigen Moment zu rammen. Da fand ich das vor der Polizei flüchten, mal kurz abbremsen, zur Seite fahren etc., also Manöver auszuführen, fand ich immer ein wenig spannender, als die Polizei selber zu spielen. Geht mir heute immer noch so.
Es ist auf jeden Fall einfacher gewesen, glaube ich.
Also, ja, kannst du gerne sagen.
Viele der Spiele waren ja auch dann so ein bisschen imbalanced, dass meistens als Fluchtfahrer war es dann etwas einfacher. Aber gut.
Dann würde ich sagen, verlassen wir mal Hot Pursuit 2 und kommen jetzt zu einem Teil, bei dem ich weiß, den haben wir beide gespielt und das war auch so eine Art, ja, eine extrem große Neuerung im Need for Speed Universum, nämlich Need for Speed Underground 2003. Was kannst du sagen?
Ja, das ist auf jeden Fall mein favorisierter Titel in der Reihe. Den habe ich mir auch selber definitiv gekauft und exzessiv gespielt, weil, also das ist der Inbegriff für das, was ich meinte mit diesem Coolness-Faktor. Das Spiel war einfach cool. Man konnte erstmals wirklich umfassend das Auto tunen. Die Rennen waren meistens nachts, überall Neonbeleuchtung, cooler Soundtrack. Also das muss man natürlich auch sagen, die Need for Speed Spiele leben auch zu einem gewissen Teil von ihren Soundtracks, starke Soundtracks. Sie bekommen immer relativ hochwertige Künstler. Und ja, das Spiel fand ich klasse.
Bei dem Punkt muss ich auch sagen, man kann ja von EA halten, was man möchte in Computerspielkreisen. Aber wenn wir jetzt gerade von sowas wie einem Spiel oder einer Spielerei wie Need for Speed reden, EA hat das Geld, um die Lizenzen einzukaufen. Sei es von den Autos, aber sei es auch von den Soundtracks. Ich war sogar so weit, dass ich mir damals den Underground Soundtrack gekauft habe, weil ich das so stark fand. Da waren ja, ist jetzt natürlich blöd, weil ich sage, ich kaufe den Soundtrack, aber dadurch, dass es jetzt auch einfach schon über 10 Jahre her ist, ich weiß nicht mehr genau, welche Bands drauf waren, aber es war sehr viel Rock, Rap, Crossover, also New Metal auch sehr viel drauf und das hat ultra viel Spaß gemacht und da kann ich dir mit diesem Coolness-Faktor nur zustimmen. Und man sieht es natürlich bei Underground, hast du schon gesagt, Street Racing-Rennen, hier kam dann 2 Jahre nach dem ersten Teil von The Fast and the Furious ganz klar dieses Element hier rein. Also da hat Need for Speed auch einfach im weitesten Sinne Popkultur, Zeitgeist aufgegriffen, also weg von den Edelkarossen hin zu dem Mitsubishi Lancer etc., also solchen Autos, die sich halt eben auch zum Tunen eignen. Für mich auch einer der Meilensteine, aber nicht sozusagen, trotzdem nach wie vor nicht der Ursprung. Für mich war das sozusagen eine der genialsten Neuerungen innerhalb der Reihe. Trotzdem ist das für mich so eine Sache, die so ein bisschen außen vor steht. Für mich gehört Underground dazu, ist aber nicht der Ursprung. Wie es jetzt gleich bei dir dann mehr ist, weil du das wahrscheinlich scheinbar exzessiver gespielt hast als die da vorhergehenden Teile. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel.
Und wie ich vermute, auch extrem erfolgreich gewesen, weil ein Jahr später ja dann die Reihe sofort fortgesetzt wurde.
Mit Underground 2.
Genau.
Gib ich zu, habe ich nicht so gespielt, weil das meinen damaligen Rechner überfordert hat. Aber ich habe es gespielt und ich muss sagen, ja, mehr vom Etablierten. So war das mein Eindruck damals.
Ja, das kann ich vollkommen unterstreichen. Ich habe es mir auch sofort geholt. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich mir sogar meinen Rechner deswegen aufgerüstet, damit er das Spiel packt, weil ich glaube, die Grafik auch nochmal aufgebessert wurde.
Ja.
Aber ja, eine große Neuerung war es dann nicht, aber halt mehr vom Etablierten. Aber das war zu dem Zeitpunkt dann auch gut.
Ja, beziehungsweise die Grafik wurde natürlich gerade den Punkt Grafik, weil du den ansprichst, ich weiß, dadurch, dass es ja auch viel nachts stattgefunden hat, es gab auch sehr viel im Regen, beziehungsweise auf nasser Straße und diese Spiegeleffekte etc., weiß ich, die waren bei Underground 2 sehr präsent. Da sieht man aber auch den schönen Unterschied zwischen uns beiden und warum du bei Entertainment Wut eingeladen wirst und ich eher die Outdoor Entertainment moderieren darf. Ich bin eher der Casual Gamer, der dann, wenn wir gleich zu den nächsten Teilen kommen, der dann nicht keinen Rechner mehr haben wird, sondern eine Konsole, weil es für einen Casual Gamer dann doch einfacher zu handhaben ist. Ja, Underground Rivals würden wir an dieser Stelle einfach mal überspringen. Das war ein Spiel für die PSP, die keiner von uns besessen hat. Und deswegen würden wir es überspringen. Als nächster Teil dann 2005 Need for Speed Most Wanted. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich den gespielt habe, aber du hast den scheinbar gespielt.
Richtig, ich hatte mir den im Endeffekt dann geholt, weil ich noch auf der Need for Speed Underground Welle geritten bin und obwohl man schon gesehen hat, dass dieses Spiel nicht mehr so in die Richtung geht, habe ich es mir trotzdem geholt, weil auch wieder Tuning, man konnte wieder viel tunen. Es gab diesmal sogar eine kleine Story, man hatte so ein bisschen ein Stadtgebiet, wo man sich auch frei bewegen konnte mit dem Wagen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es nicht so exzessiv gezockt, weil mir so ein bisschen dieses Underground-Feeling da fehlte. Auch weil ich glaube, es hat größtenteils dann auch tagsüber gespielt. Die Polizei war wieder stärker mit involviert. Aber ja, diese bisschen Open-World ansatzmäßige war dann trotzdem ganz cool.
Ja, klingt interessant. Habe ich, wie gesagt, leider komplett ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte dann so, sag ich mal, ab nach Underground 2 so eine, ich nenne es mal eine kleine Need for Speed-Lücke drin, als die Spiele aktuell erschienen sind. Habe dann ausgehend, wir kommen jetzt zum nächsten Teil, Need for Speed Carbon, das Ganze wieder sozusagen rückwirkend, so sag ich mal, ab dem Jahr 2008, rückwirkend ein paar Teile nachgeholt und dazu gehört dann Need for Speed Carbon, dann bei mir zum allerersten Mal auf der Konsole, nämlich der Xbox 360, ein kleines Zwischenspiel bei mir dann auch in meinem Regal. Need for Speed Carbon, hast du den gespielt?
Nee, bei mir ist jetzt auch eine Lücke, die ich aber nicht nachgeholt habe. Aber was war an Carbon dann im Endeffekt neu oder anders? Oder?
Ich muss zugeben, ich habe es nicht sehr exzessiv gespielt, dadurch, dass auch einfach meine Xbox-Zeit eine sehr begrenzte war. Es war, grob gesagt, eine Mischung aus den Underground-Teilen und klassischem Need for Speed wieder. Also es hatte noch dieses leichte Street-Racing-Element, es ging aber schon wieder zurück zu dem Klassischen, also auch wieder hochtourig außerhalb der Stadt fahren und dass hier auch wieder die Polizei mehr im Fokus gerückt ist, als das ganz kurz bei den Tuning-Teilen der Fall war. Aber wie gesagt, Carbon ansonsten eher ganz marginal nur von mir am Rande gespielt. Dann, wir sind jetzt im Jahr 2006, jetzt sind wir im Jahr 2007, Need for Speed Pro Street, habe ich nicht gespielt.
Nee, da meine Lücke besteht immer noch.
Würden wir weitergehen und hier gehen wir jetzt zu dem nächsten Spiel, was ich sozusagen rückwirkend nachgeholt habe. Need for Speed Undercover 2008. Ich habe jetzt schon auf der PlayStation 3, der ich jetzt bis heute treu geblieben bin. Hast du das gespielt? Mhm. Der Titel sagt schon, ich finde, muss aber bei dem Titel leider sagen, und dass das das Spielprinzip vielversprechender war als das, was das Spiel dann halten konnte. Undercover sagt schon, man ähnlich wie auch wie es in den Fast and Furious Stories geht, man geht sozusagen in die Rennuntergrundszene, aber nicht mehr unbedingt, wir reden jetzt nicht mehr vom Street Racing, sondern es sind wieder die klassischen Fahrzeuge, durchaus mal auch ein Ford Mustang oder ähnliches. Und man muss sich sozusagen in dieser Street Racing Szene hocharbeiten, nicht Street Racing Szene, in dieser Racing, also Underground Racing Szene hocharbeiten, um eben an einen Boss zu kommen. Ganz nett, Maggie Q hat dann eben die Hauptrolle in den Zwischensequenzen gespielt. Sie war sozusagen die Vermittlerin für dich zur Polizei.
Ah, okay.
Klar, Maggie Q kann man kennen, wie gesagt, durch die Serienneuverfilmung von Nikita, aber auch Mission Impossible 3 und 4 zu sehen gewesen. Das Spiel ist nur leider, finde ich, zehrt sehr an den Nerven der Spieler, weil man sehr, sehr, sehr viele Einzelrennen bestehen muss, bis es sozusagen in dem Spiel weitergeht. Und das hält den Motivationsfaktor nicht sehr hoch. Es ist nämlich wirklich so, es heißt, ja, fahr ein paar Rennen, um dich in der Szene hochzuarbeiten. Dann fährst du 4, 5, 6 Rennen, dann meldet sich eben Maggie Q wieder und es heißt, oh, du hast dich vorgearbeitet. Fahr mal kurz gegen Racer XY, um dich noch weiter hochzuarbeiten. Und das zieht sich extrem. Das waren so die ersten Schritte von Need for Speed-Reihe, eben diesen Story-Modus verstärkter einzubauen. Hier aber noch nicht wirklich ausgereift in meinen Augen. Das haben spätere Teile trotz aller Kritik in meinen Augen weitaus besser gemacht. Hier aber, ich denke mal, so neben Most Wanted und Carbon die ersten Schritte Richtung Story.
Modus. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich in diesen Jahren nicht viel Need for Speed gespielt habe, dass ich nämlich immer eine etwas tiefer gehende Story vermisst habe. Deshalb habe ich dann oft eher so Spiele wie GTA gespielt, wo dann auch Rennspielelemente drin waren, aber wo man tiefer gehende Story hatte. Aber was ich noch sagen wollte hierzu, nämlich hier erkennt man auch an der Need for Speed-Reihe oft neue Trends in der Spielebranche. Zum Beispiel hier auch, dass nämlich dann Schauspieler dann eingesetzt werden, um Rollen zu sprechen. Das kam ja dann so Mitte der 2000er dann auch verstärkt auf.
Ja, nicht nur zu sprechen, sondern wirklich, also sie war ja in real gefilmten Zwischensequenzen zu sehen, Maggie Q.
Ah, okay.
Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also die Zwischensequenzen mit Maggie Q waren real. Also das war Need for Speed typisch sehr edel gehalten, aber es waren eben reale Darsteller.
Okay, da muss man wieder sagen, das ist ja eher so ein Trend, der wieder rückläufig geworden ist. Heutzutage ist dann ja eher so, dass mit Motion Capturing dann gearbeitet wird.
Wobei, das muss ich Ihnen ja lassen. Also die Stimmung war ja da und das haben sie auch ganz geschickt gemacht, weil ich meine, das waren jetzt keine hochbudgetierten Szenen. Maggie Q war hübsch anzusehen auf einem scheinbar Polizei in einem Polizeibüro anwesend und hat zur Kamera hin beziehungsweise an der Kamera vorbei deine nächsten Schritte erläutert. Das natürlich schön ästhetisiert und das hat eigentlich schon gereicht. Aber nichtsdestotrotz hat das Spiel dann nicht das halten können. Dann Need for Speed traut sich wieder was ganz Neues, was für mich absolut nicht funktioniert hat, liegt aber vielleicht auch an meinem eigenen Spielverhalten. 2009 Need for Speed Shift. Ein Tourenwagen-Spiel, eine Rennsimulation. Hast du das gespielt?
Nee, auch nicht.
Ich habe noch 2 Rennen ausgegeben. Da sieht man aber auch wiederum daran, dass ich, wie gesagt, ein Casual-Gamer bin, der sich über der sich nicht in eine Simulation unbedingt reinarbeiten möchte. Da hat man den Versuch gemerkt, Need for Speed versucht hier kurzfristig mal mit Gran Turismo mitzuhalten, was ja die Rennsimulation schlechthin ist, was sie ja auch ruhig sein darf, aber Need for Speed ist es halt nicht. Und das hat mir als Fan der Need for Speed-Reihe missfallen. Also das Spiel ist auch sehr schnell aus meinem Player geflogen, weil es mir einfach als normaler Need for Speed-Spieler zu schwer war, die Autos zu steuern. Wobei man dazu sagen muss, für Leute, die jetzt wirklich noch nie ein Need for Speed hat oder kaum Need for Speed hat zu sehen, gespielt haben, da kannst du mir vielleicht zustimmen oder widersprechen. Trotz allem Arcade-lastigen war, finde ich, die Steuerung von Need for Speed bzw. das Fahrverhalten, also die Fahrphysik, nie so abseits der Realität, dass es wiederum albern wurde. Also ich finde, es war immer ein klar, es war bewusst auf Speed, auf Geschwindigkeit ausgelegt und natürlich auch auf leicht zu erlernende Steuerung, aber es war nie so abseits, dass ich mich, wie gesagt, wie in einem Mario Kart-Spiel gefühlt habe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging bei.
Nee, würde ich definitiv unterschreiben, nur halt ab und an die Sachen wie die Nitro-Boosts oder so, die natürlich oft dann ja sehr übertrieben sind. Aber
nur weil du es noch nie in der Realität probiert hast.
Also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ich denke, aber ansonsten würde ich das unterschreiben, dass die Fahrphysik doch relativ realitätsnah scheint.
Dann ein Teil, den wir auch jetzt erstmal überspringen werden, nämlich Need for Speed Nitro oder Nitro, rein für die Nintendo-Konsolen herausgegebenes Spiel, sind uns beiden vorbeigegangen, genauso wie Need for Speed World, was ich mittlerweile schade finde, dass es an mir vorbeigegangen ist, aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach schon 2010 kein PC-Spieler mehr, nämlich ein MMO.
Also ja, MMO, Massively Multiplayer Online Game, beziehungsweise wie Need for Speed World dann genau funktioniert hat, das kann ich jetzt leider auch nicht sagen, weil ich es auch nicht gespielt habe. Aber man muss auch sagen, es ist eines der schlecht bewertesten Need for Speed-Teile. Beim Metacritic gab es nur eine 62.
Im Schnitt, ja. 100%. Schade. Klingt eigentlich ganz interessant. Wobei der Online-Faktor, da würde ich gleich nochmal beim letzten Teil drauf zu sprechen kommen. Dann Need for Speed Hot Pursuit, eine Art Remake. 2010 habe ich gespielt und hat bei mir Glücksgefühle und schöne Erinnerungen an brennender Asphalt wach werden lassen, weil vom Spielprinzip genau das gleiche. Es ging nur noch darum, Rennen zu fahren, vor der Polizei zu flüchten, wieder in den ganz, ganz Need for Speed typischen Edelkarossen, vom Lotus über Ford Mustang, über Ferrari, über Lamborghini und Nissan, das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil es einfach das Spielprinzip von 99, 98 auf die heutige Grafik umgesetzt hat und natürlich auch mit ein paar Verbesserungen, die im heutigen Computerspiele mit sich bringen. Hast du das gespielt, Hot Pursuit?
Nee, habe ich nicht gespielt. Aber es war schon im Endeffekt ein eigenständiges Spiel und hat keine Strecken oder so wieder aufgegriffen von den alten.
Teilweise. Also du hast natürlich gewisse Sachen, ich 1:1 kann es jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht beweisen können, aber natürlich wurden aber Elemente immer wieder aufgegriffen. Bei diesem Punkt, weil wir jetzt ja auch hier wieder bei den ganz, ganz typischen Edelkarossen angelangt sind, hast du irgendwelche immer präferierten Marken gehabt, die du gerne gewählt hättest?
Eigentlich absolut nicht. Also ich habe eigentlich immer das, was gerade am coolsten aussah, genommen, egal ob es jetzt was für eine Marke es war.
Finde ich ist auch ein interessantes Prinzip, weil bei mir war es immer so, ich war irgendwie so ein bisschen picky, also wählerisch. weil ich habe immer versucht, so Marken zu nehmen, die mir eher nahe gestanden haben. Also zum Beispiel Ferrari, Lamborghini habe ich immer so ein bisschen an der Seite gelassen. Ich fand immer Ford Mustang sehr, sehr cool und habe mich auch immer über, sage ich mal, Marken gefreut, wenn die drin waren, die mir näher standen. Wie gesagt, Ford, BMW, auch die britischen Autos waren immer ganz interessant, mal da drin zu fahren. Und klar, wir sind jetzt schon beim 2010er Teil angelangt. Schon 2002, beim zweiten Teil 1997 hat man wirklich Unterschiede gemerkt. Also trotz allem Arcade-Faktor, die Autos steuern und fahren sich anders.
Okay. Interessant finde ich auch, dass man hier schon eine leichte Tendenz wie in der Filmbranche hat. Also auch durch diesen jährlichen Erscheinungszyklus, dass man offensichtlich dann ein Remake wählt sozusagen, um nicht jedes Jahr eine Innovation haben zu müssen, was bei Rennspielen sowieso dann irgendwann sehr schwierig ist.
Definitiv. Also bei aller Liebe zu Need for Speed weiß auch ich, spätestens jetzt auch mit den neuesten Teilen, es ist ein alteingesessenes Fahrrad, was man einfach immer wieder gerne rausholt und spielt.
Da möchte ich auch noch auf die Driver-Reihe verweisen. Da finde ich es nämlich sehr interessant, wie die verlaufen ist, nämlich Der erste Teil war ein Riesenerfolg. Auch, dass man dann mit dem Auto Missionen erledigen musste, war, glaube ich, auch revolutionär zu dem Zeitpunkt.
Stimmt.
Beim zweiten Teil, glaube ich schon, hat man sich an GTA angelehnt und man konnte aus dem Fahrzeug aussteigen. Man hat es aber viel schlechter gemacht als GTA. Deshalb war das Spiel eher in die Kritik geraten. Und dann hinter bei Driver San Francisco hat man dann sogar versucht, eine völlig neue Spieldynamik reinzubringen, indem man ja die Möglichkeit gegeben hat, zwischen verschiedenen Autos während eines Rennens hin und her zu shiften, was meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert hat. Auch man hat das vorher noch nie gesehen. Aber sowas bleibt dann auch eher die Ausnahme, weil Rennspiele sind halt, man fährt ein Rennen und solange man nicht wie bei Mario Kart oder so völlig fantastische Elemente reinbringt, ist es schwierig, irgendwelche neuen Spielmechaniken reinzubringen.
Wobei, und das muss man nicht vor Speed lassen, wenn man sich diese ganzen Rennspielserien anguckt, die, ich sag mal, ab den 2000ern aufgekommen sind, jetzt mal Gran Turismo ausgenommen, weil das, sag ich mal, ein für sich stehendes Rennspieluniversum ist, was seine ganz eigenen Erfolge feiert im Simulationsbereich. Need for Speed ist sozusagen wirklich der letzte Überlebende von vielen Sachen, beziehungsweise der erste und der immer noch Bestand hat. Denn die Underground-Reihe hat zum Beispiel damals extrem viele ähnliche Rennspiele losgetreten. Mir fällt jetzt spontan Juiced ein. Midnight Club geht, glaube ich, auch in die Richtung Tuning-Spiele. Und die Spiele wurden nach 1, 2, 3 Teilen nie fortgesetzt. Was ich ganz interessant finde, weil da zeigt sich einfach, dass Need for Speed trotz natürlich schwankender Teile, bei der Anzahl an Teilen ist das natürlich auch nicht auszuschließen, immer so ein gewisses Qualitätskriterium hatte, egal in welche Richtung es jetzt tendiert ist, mal Underground, Street Racing, mal normale Edelkarossen und also ich glaube wirklich der einzige richtige Negativerfolg, jetzt abgesehen davon, dass das MMO scheinbar ja auch nicht den größten Erfolg gehabt hat, war dieser Versuch, auf den Simulationsmarkt einzusteigen, der einfach schon von Gran Turismo besetzt ist. Ja, apropos Simulation, wir kommen ins Jahr 2011. Ich habe es dann gar nicht mehr gespielt. Need for Speed Shift 2 Unleashed war, wie gesagt, nach dem ersten Teil für mich komplett uninteressant und danach wurde auch die Shift-Reihe eingestellt.
Ich habe es auch gar nicht gespielt.
Dann die große Ankündigung, auch im Jahr 2011, Need for Speed The Run. Need for Speed wollte endlich den Story-Modus immer verstärkter in die Spiele einbauen. Deine Meinung dazu?
Richtig, also ich war damals auch sehr gehypt durch diese Ankündigung, hatte auch mal wieder Lust, ein Need for Speed zu spielen. Und ein Spiel, was dann angeblich jetzt auch eine Story hat, wie man sich sozusagen einen Need for Speed-Film vorstellen würde, beziehungsweise so ein bisschen in Richtung Fast and the Furious.
Vielleicht an dieser Stelle nur ganz kurz, würde ich kurz die Story zusammenfassen. Man spielt einfach so einen kleinkriminellen Fahrer, der einfach ein Rennen von der Westküste bis an die Ostküste bestreiten soll und dort möglichst ins Ziel kommen soll, damit er auch einen gewissen Betrag zurückbezahlen kann. Natürlich sind die, denen er Geld schuldet, ihm während dieser einzelnen Etappenrennen immer wieder auf den Fersen, was auch zu vereinzelten Action-Szenen führt.
Das finde ich höher. Das hat dazu geführt, durch diesen Hype, dass es jetzt hieß, dass es sogar auch, ich glaube auch Hollywood-Drehbuchautoren an dem Skript zum Spiel mitgearbeitet haben, dass ich dann aber relativ enttäuscht war, weil im Endeffekt war es auch wieder nur eine Reihung von Rennen nach Rennen. Zwischenzeitlich hatte man immer so kurze Videosequenzen oder manchmal auch so Sequenzen, wo man dann halt so
Quicktime-Events,
wo man ein paar Buttons smashen konnte. Aber ansonsten war da halt dann doch nicht so viel Story drin, aber durch die Story motiviert hatte man dann natürlich auch eine große Vielfalt an Strecken. Einmal, quer landschaftsmäßig durch die USA. Das war dann natürlich sehr schön anzusehen, aber diese Story-Revolution habe ich dann im Endeffekt bei dem Spiel nicht gesehen.
Aber ja, dann muss ich jetzt mal ganz provokant fragen, weil mir hat Need for Speed to Run sehr, sehr gut gefallen. Was hast du erwartet?
Was ich erwartet habe? Vielleicht eine, zum Beispiel, wenn man, man hat meistens ja nur Rennen gefahren, um weiter bei diesem Rennen zu fahren. Wenn man vielleicht noch Sequenzen, also mehr davon gehabt hätte, wenn man noch so kleine Nebenhandlungen gehabt hätte, wo man noch irgendwelche kleinen Aufträge erfüllen muss oder irgend sowas. Aber
redest du jetzt nur mit dem Auto oder auch wirklich dann in der Third-Person-Perspektive mit der Figur?
Ja, das frage ich mich gerade auch, ob das gut gewesen wäre, aber...
Das ist ja oft,
vielleicht auch kaputt gemacht.
Das ist ja oftmals der Punkt. Ja. Ich spiele ja vielleicht nicht so viel wie du, aber ich habe oftmals gehört, wenn diese Reihen, da gehört ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, welcher Driver-Teil das ist, der ja da deswegen, ich glaube Driver 3 war das, also nicht San Francisco, sondern Driver 3, der deswegen heftigst kritisiert wurde, weil die Spieleentwickler, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber oftmals die Kritik ist, entweder liegt das Profilierungsfeld beim Rennen oder bei dem Action-Third-Person-Adventure-Anteil. Und dass sie das wahrscheinlich sogar klugerweise nur in Quicktime-Events verpackt haben. Zumal ich sagen muss, es gab ja, das stimmt, ganz vereinzelt nur, aber es gab kleine Nebenmissionen, in denen man mal nur vor der Polizei flüchten musste, beziehungsweise hinter den Gangstern, die hinter einem her waren. Also die dann losgelöst von den Rennen waren. Für mich als Casual Gamer, der zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, sich nur noch größtenteils auf Need for Speed und FIFA und ich sag mal, leicht, also mir schon bekannte und leichter zugängliche Titel beschränkt, mir hat Need for Speed to Run extrem viel Spaß gemacht, weil mir hat das früher schon zwar gereicht, wenn es einfach hieß, in dieser Mission musst du vor der Polizei flüchten. Aber jetzt mit dieser, auch für einen normalen Actionfilm ausreichenden Story, hat mich das dermaßen motiviert, da weiterzukommen. Zumal, was ich auch ganz interessant fand, es war nie so, dass es hieß, du musst immer Erster werden in einem Rennen, um weiterzukommen, sondern es hieß immer, du musst eine gewisse Anzahl an Plätzen erreichen, um weiterzukommen. Was ich fand, ich ein ganz motivierendes Mittel war, weil mich nerven Rennspiele immer, bei denen es heißt, du musst hier Erster werden. Weil es ist ja auch im normalen Sport oder Rennspielen öfters mal der Fall, auch in der Realität, dass es auch im zweiten, dritten und so weiter geht. Und auch für die gibt es Punkte. Und deswegen finde ich das immer sehr anstrengend. Im Endeffekt hat Run das schön verschleiert, weil natürlich musstest du, wenn es hieß, mach bei der Etappe 10 Plätze gut, auch 10 Plätze gut machen. Das war aber, wie gesagt, finde ich, das ist halt ein Kniff, um den Motivationsfaktor zu steigern, weil du immer dabei bist zu sagen, ja, und ich bin jetzt auf Platz 140 und jetzt will ich noch 10 Plätze gut machen. Beziehungsweise je nach Schwierigkeitsgrad der Strecke auch nur 3.
Genau, was mich noch an dem Spiel geärgert hat, ich weiß nicht, ob es bei den Teilen davor auch schon so war, dass man keinen lokalen Mehrspielermodus mehr hatte. Man musste, wenn man mit anderen, mit Freunden spielen wollte, dann musste man über Internet spielen. Also für mich bedeutet auch ein Rennspiel, dass man an einer Konsole in einem Raum zu zweit zumindest gegeneinander fahren kann.
Das stimmt, ärgert mich genauso, scheint aber irgendwie ein generelles Problem der heutigen Konsolengeneration, also der Dreier- und Vierer-Bin von den PlayStation-Reden-Konsolen zu sein, weil einfach der Online-Modus mittlerweile so verbreitet ist, dass dieses ganz Klassische, was man ja früher schon um Nintendo machen konnte, NES und Super Nintendo, heute nicht mehr gefragt ist, was ich auch sehr schade finde. Weil es ist ja durchaus die Situation, dass man auch einfach zu zweit oder so an der Konsole in einem Raum sitzt und nicht über das Internet verbunden ist.
Obwohl es eigentlich nicht so schwierig sein kann, das zu implementieren. Auch eine Reihe, die mich da auch immer überrascht, ist die Call of Duty-Reihe, die ja tatsächlich auch immer einen Zwei-Spieler-Modus einbaut. Und auch beim letzten Call of Duty weiß ich auf jeden Fall, dass man sogar dann zu zweit online spielen kann, was ich auch wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu machen ist, aber dort wird es gemacht.
interessant, also wie gesagt, ist ein interessanter Punkt, aber ich glaube, es liegt, wie gesagt, auch in der Begründung darin, dass man heute ja eigentlich alles online spielen kann und sich nicht mehr zu Hause besucht. trotzdem muss ich sagen, also mir hat beim The Run hat es mir nicht gefehlt, weil für mich war bei The Run von vornherein klar, das ist dieses von Need for Speed ganz bewusst fokussierte, storybasierte Spiel, was für mich wunderbar auch funktioniert hat. Ich war motiviert, ich habe es bis komplett zum Ende durchgespielt. Keine lange Spielzeit, ich glaube irgendwas zwischen 7 und 10 Stunden waren es. Hat mich aber, wie gesagt, extrem motiviert mit diesen Plätze aufholen und auch die Quicktime-Events. Das ist natürlich im Vergleich zu normalen Third-Person-Shootern, Adventures nicht vergleichbar, aber es hat motiviert. Und ich fand selbst dann auch, dass das Ende innerhalb der Story, ohne jetzt zu spoilern, hat das Ganze wirklich schön wie einen klassischen Actionfilm mit Autos abgeschlossen. Dann kommen wir zum Jahr 2012 erschienenen Need for Speed. Ja, mal wieder Most Wanted, gebe ich zu, habe ich übersprungen. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
Nee, auch nicht.
War wohl ein Spiel, was einen Singleplayer-Modus beinhaltet, aber trotzdem weitaus mehr fokussiert war auf den Online-Player-Modus, ist an mir vorbeigegangen. Und jetzt kommen wir zum 2013 erschienenen Need for Speed Rivals, dem letzten, bisher letzten Need for Speed. Das habe ich jetzt wiederum gespielt, beziehungsweise spiele es gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wie sieht es da bei dir aus?
Nee, ich habe es noch nicht, aber ja, würdest du mir es empfehlen?
Ich muss sagen, nachdem mich The Run extrem gehypt hat, finde ich, Rivals ist eine etwas schwierigere bzw. zwiespältigere Angelegenheit. Der Story-Modus ist jetzt viel reduzierter. Ich bin sozusagen gerade im Spiel drin oder noch am Anfang. Du wirst am Anfang nur mit ein paar Intro-Clips abgespeist, die irgendwas von irgendeinem Fahrer erzählen, der das Rennen oder dieses Need for Speed-Feeling hochlobt und wie wichtig das ist. Und du merkst also, irgendjemand redet da den Spieler direkt an. Und das ist erstmal der Einstieg ins Spiel. Und dann wirst du aufgefordert, willst du eine Racer-Karriere machen oder willst du eine Polizeikarriere machen? Und dann ist es aber eher, sage ich mal, im sehr alten Stil, dass es dann heißt, du hast so eine Landschaftskarte, also eine Karte, eine Map, und du kannst da verschiedene Missionen drauf ausführen aus drei verschiedenen Kategorien. Also du hast entweder die Kategorie Rennen, dann hier heißt es, fahr auf der Map ein Rennen und werde mindestens Dritter. Oder fahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gewinne das. Dann musst du diese Mission erfüllen, dann kommst du in die nächste Stufe. Und dann musst du immer jeder Kategorie immer alle Missionen erfüllen, um auf die nächsten Stufen zu kommen. Und so geht dann auch der Story-Modus weiter. Dadurch, dass ich nicht ganz verstanden habe, was da am Anfang überhaupt so richtig passiert, habe ich dann mal im Internet ein bisschen recherchiert, geguckt, um was es geht. Es geht wohl um einen Fahrer, der versucht, die Polizei besonders elegant auszutricksen, deswegen gejagt wird und du kommst da irgendwie mit in Verbindung. Wie gesagt, ist bisher noch relativ unklar. Was ich ganz nett finde, ist, in dieser Need for Speed-Teil verbindet das Ganze mit so einer leichten Rollenspielartigen Note. Also du kannst klar dein Auto tunen, du holst dir nämlich die Points bei deinen Rennen, deine Tuning- oder Racing-Points und kannst sie dann eben einsetzen, um eben Robustheit, Geschwindigkeit, Beschleunigung etc. Du kannst dein Auto, obwohl es wieder die typischen Edelkarossen sind, designen. Ich fahre beispielsweise derzeit einen Ford Mustang. Das verbindet das eben mit so einer rollenspielartigen Note, weil du dich sozusagen weiterentwickeln kannst. Du kannst auch zwischendrin immer wieder du könntest diese Karriere als Racer verlassen und auch deine Polizeikarriere spielen. Und der Online-Anteil, das habe ich ja eben schon angesprochen, ist weitaus mehr ausgebaut. Du könntest nämlich theoretisch diese ganzen Karten, auf denen du ja deine Missionen vollführen sollst, so spielen, dass Spieler online auch auf diesen Karten sich befinden und du zusätzlich nochmal Kopf-an-Kopf-Rennen etc. mit denen fahren könntest. Ist eine, finde ich, ganz interessante Neuerung, online in einen Singleplayer-Modus einzubinden. Finde ich aber eher ansprengend und lenkt vom eigentlichen Geschehen ab, weswegen ich es ausgestellt habe, was glücklicherweise geht.
Ja, dann da scheinen sie sich dem aktuellen Trend anzuschließen, dass man extrem viele Spiele von Assassin's Creed über Watch Dogs macht das auch im Endeffekt. Also,
aber das ist auch eine reine Präferenz von mir, was wiederum für mich dieses Spiel ein wenig, es ist ein bisher, finde ich, gutes Spiel. Es reicht nicht ganz an die großen Need for Speed Spiele heran, weil ich finde, dafür ist der Aufbau leicht unstrukturiert und es ist noch nicht ganz die Motivation klar, warum ich jetzt gewisse Sachen mache. Wenn ich jetzt von diesem Anspruch ausgehe, Need for Speed hat neuerdings auch einen, naja, storybasierten Rahmen. Wenn ich natürlich nur davon ausgehe, ich fahre irgendwelche Rennen, flüchte einmal von der Polizei oder zeige mein fahrerisches Können, das sind die anderen zwei Kategorien neben dem normalen Rennen fahren, dann kann das auch reichen. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ja eigentlich noch eine Story drumherum gewickelt ist, fehlen mir gewisse Punkte und ich bin auch einfach nicht der Typ, also meine Präferenz liegt weniger im Online-Spielmodus, was zwar ein bisschen gegen den heutigen Zeitgeist spricht, aber ich bin immer noch ein ganz klassischer Singleplayer, zumal ich sagen muss, sei es Need for Speed, sei es FIFA, ich weiß nicht, wie dir es da geht. Ich tue mich immer mit Fremd-Online-Spielen, bei solchen Spielen, gerade wenn es ums Gewinnen und Verlieren geht, ein wenig schwierig, weil man ja auch öfters mal Partien mittendrin abbricht oder Rennen etc. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
Ja, also auch so bei Rennspielen, es würde mich, glaube ich, nicht so reizen, gegen andere aus dem Internet anzutreten, zumal wenn man dann an sehr, sagen wir es mal so, an Freaks gerät, die extrem viel üben und dann wirklich perfekte Weltbestzeiten fahren, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen frustrierend.
Aber an sich finde ich, ist es bisher ein guter Teil. Ich bin gespannt, wie weit ich es noch spielen werde. Er gehört aber nicht zu den ganz überragenden Teilen. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir zum Film kommen, würde ich vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt so die Highlights waren. Vielleicht kann die jeder von uns mal aufzählen. Also für mich von der Need for Speed-Reihe, was die Computerspielreihe angeht, sind ganz klar Brennender Asphalt, Underground, The Run. Das sind so für mich die Spiele, die für mich Need for Speed geprägt haben. Auch trotz aller Kritik bei The Run, diesen Story-Modus einzubauen. Ich würde es mir noch mal wünschen, in dieser Art, auch wenn es nur, wie gesagt, ein ganz loser, beziehungsweise nicht sehr, also dieser Rahmen nicht so sehr ins Spielgeschehen eingreift, dass man eine Revolution erwarten kann, aber ich würde es mir noch mal wünschen. Ich weiß nicht, was bei dir so die Highlights sind.
Die Underground-Teile auf jeden Fall. Also die sollten ein Spiel rausbringen, das würde ich mir sofort holen, eine Mischung aus Underground gepaart mit einer tiefer gehenden Story, dann wäre das perfekte Need for Speed für mich, glaube ich.
Klingt interessant, wobei ich gespannt bin, ob sie das machen, weil wir haben es ja eben ganz angesprochen, Need for Speed greift extrem viel Zeitgeist, Populärkultur auf und auch die Fast and Furious Filme sind ja mittlerweile weg vom klassischen Tuning-Geschehen. Deswegen bin ich gespannt, ob sie dann einen Underground-Teil noch genauso aufziehen würden wie 2003 als Tuning, Neonlichter und dunkle Straßen in der Nacht, in der Stadt, in der Großstadt immer noch so angesagt werden. Dann würde ich sagen, leiten wir jetzt zum Film Need for Speed über. Wir werden dann gleich darüber reden, wie wir ihn fanden, beziehungsweise ob er auch als Videospielverfilmung gelungen ist. Dafür würde ich jetzt aber auch mal jetzt mal ganz kurz den Kurzinhalt vom Film Need for Speed wiedergeben. Toby Marshall, gespielt von Aaron Paul, der an illegalen Straßenrennen teilnimmt, wird vom Ex-NASCAR-Fahrer Dino, gespielt von Dominic Cooper, zu einem Rennen mit ihm und seinem Freund Pete herausgefordert. Im Rennen rammt Dino Pete, sodass dieser verunglückt und stirbt. Toby wird festgenommen, die Polizei gibt ihm aber die Schuld für Pete's Tod, da der rote Agera R, den Dino gefahren ist, nicht zu finden ist. Als er nach 2 Jahren wieder aus dem Gefängnis herauskommt, will Toby an einem illegalen Straßenrennen teilnehmen, an dem Dino auch teilnimmt, um Dino zu demütigen und sich an ihm zu rächen. Ja, was ist deine Meinung zu Need for Speed, dem Film?
Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe von dem Film nicht viel erwartet, höchstens einen The Fast and the Furious Abklatsch. Aber ich muss sagen, der Film hat im Endeffekt doch einen anderen Ton angeschlagen als Fast and the Furious. Also diese, auch besonders jetzt die neueren Fast and the Furious Teile, wo eigentlich die Schauwerte also so extrem im Mittelpunkt stehen und der Film sich eigentlich auch eigentlich die Filme sich auch nicht mehr wirklich ernst nehmen, finde ich, dass Need for Speed schon noch sehr, sehr ernste Momente hatte, teilweise sehr, auch durch den tollen Hauptdarsteller, wie ich finde, auch sehr berührende Momente hatte. Also mich hat er positiv überrascht.
Da würde ich dich fragen, weil du sagst, du warst überrascht, dass er einen anderen Ton anschlägt. Hast du die Trailer im Vorfeld gesehen zu Need for Speed?
Ja, okay. Ja, da muss man sagen, da werden natürlich diese Schauwerte, also da wird es wie The Fast and the Furious.
Ja, eigentlich eher, also ich fand es eher so, dass, also beim zweiten Trailer, ja, es gab hier in Deutschland wurden zwei Trailer veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es in den USA, nehme ich an, waren es die gleichen. Der zweite Trailer, der war dann wirklich auch schon 2,5 Minuten. Ja, der ging meinetwegen schon eher in die The Fast and the Furious Schlagrichtung, weil man da auch diese berühmte Szene hatte, in dem Toby vor ein paar Verfolgern flüchtet, hin zu einem Bergkamm. Sein Kumpel, der Pilot ist bei der Army, mit einem Helikopter am Bergkamm, also am Abgrund schon nebenher entlang fliegt, Toby ja über den Kamm hinausschießt, sich vorher aber natürlich angeleint hat und somit vom Helikopter in der Luft weggetragen wird vor seinen Verfolgern. Das gab es im ersten Trailer noch nicht zu sehen. Der erste Trailer hat nämlich, finde ich, rein stimmungstechnisch den Film, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, wunderbar wiedergegeben, weil man da gesehen hat, Need for Speed will eben nicht dieses Over-the-Top-Autofest sein, was eben mit Fast and Furious mittlerweile geworden ist, mit dem 5. und 6. Teil. Das meinen wir nicht negativ, sondern eher als Vergleich, sondern dass es hier eher auch, sage ich mal, um das Menschliche in den Fahrern geht oder bei den Fahrern um den Autofahrer, nämlich eben auch um Rache, um Vergeltung. Ich kann mich da eigentlich dir nur anschließen. Ich war genauso überrascht von dem Film, wobei ich von vornherein, ich bin nicht mit niedrigen Erwartungen reingegangen, einfach aufgrund dessen, weil ich ein Riesenfan der Spielereihe bin, dass auch die erste Spieleverfilmung ist, auf die ich mich wirklich, wirklich gefreut habe, weil ich hier die Grundlagen zum größten Teil einfach auch richtig kannte. Bei allen anderen Spieleverfilmungen, ich weiß nicht, wie es dir da so ging, war es bei mir nicht so. Natürlich, ich habe mal einen Hitman-Teil gespielt und ich habe auch mal vor einigen Jahren Doom gespielt, aber ich war in keiner dieser, ich war nicht mit dem Grundmaterial so vertraut, als dass ich jetzt die Filme deswegen so sehr an ihrem Verfilmungscharakter messen konnte. Für mich ist Doom ein recht gelungener Science-Fiction-Action-Film, dass er meinetwegen für die Fans komplett daneben ist. Mag sein. Das habe ich aber, wie gesagt, so nicht gesehen. Und bei Need for Speed war ich jetzt wirklich auch selber mal in dieser Situation zu sagen, das ist jetzt, dass das basiert auf Material, mit dem ich sehr, sehr vertraut bin. Und war sehr, sehr überrascht. Die Story ist einfach bis sinnfrei. Man kann sich natürlich schon fragen, warum muss der unbedingt an einem Rennen teilnehmen, um jemanden zu demütigen, der eigentlich einen Mord im weitesten Sinne begangen hat. Aber im Endeffekt, es macht Sinn, ja, und man muss sich natürlich auch fragen, braucht es mehr bei so einem Film, bei einem Film, der Need for Speed heißt? Will man da wirklich einen ernsthaften Rachefüller, der nichts mit Autos zu tun hat? Wir sind eben im Mikrokosmos der Rennfahrerszene. Und innerhalb dieses Kosmos macht eben diese Art der Rache in meinen Augen dann wiederum schon Sinn, dass er eben nicht sagt, ich erschieße ihn jetzt oder ich führe irgendeinen komischen Trick aus, um Dino hinter Gitter zu bringen, sondern ich demütige ihn während einem Rennen.
Ja, das stimmt. Also hätte man eine andere Story genommen, dann wäre vermutlich der Film zu weit vom Thema abgewichen. Also, ja.
Ich meine, im Endeffekt, wie viele Storys bleiben auch eigentlich?
Ja, das
stimmt. Die Spielereihe selber, die Storys, es ging meistens um Undercover-Cops, die sich in die Straßenrennszene oder in die normale Underground-Rennszene eingemischt haben. Oder eben wie bei The Run, in dem es halt auch ein Kleinkrimineller Rennen fahren muss, um sich frei zu kaufen, im weitesten Sinne. Und viel mehr bleibt nicht. Also entweder hätte man wirklich meinetwegen die Story von The Run verfilmt, oder man hätte es wirklich die Story zum x-ten Mal erzählt, wie einer klein anfängt und sich zu den Großen hocharbeitet. Aber da muss ich sagen, dadurch, dass Need for Speed eh in so einer sehr eigenen Welt spielt mit diesen edlen Autos. Und das fand ich auch super, dass die hier wirklich gesagt haben, wir machen Need for Speed und nicht The Fast and the Furious, trotz Need for Speed Underground im Spiel, dass die gesagt haben, nein, wir holen hier unter anderem den Agera R raus und so weiter und so fort und die Lamborghinis und das sind die Edelautos. Und da passt in diese Welt, finde ich, in der auch viel mit Geld und Macht zu tun hat, da passt, finde ich, sowas dann doch eher rein. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch sehr interessant fand, dass sozusagen legales und illegales Racing miteinander vermischt wurde. Man hatte halt diesen Ex-NASCAR-Fahrer Dino. NASCAR ist ja eine offizielle Rennserie. Und man hatte natürlich diese illegalen Straßenrennen. Und trotzdem mit den Serienwagen bzw. den Konzeptfahrzeugen aus dem eher erhöhten Preissegment. Was mir nur aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir da ging, der Film hat einen sehr schwachen Einstieg gehabt in die Geschichte. Und das liegt, ich würde jetzt sagen, bevor wir zu den Darstellern kommen, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu dem Regisseur. Scott Woo, sagt dir der Name was? Hast du seinen ersten Spiel vom Act of Valor gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen, sagt mir jetzt auch nichts.
Act of Valor ist ein moderner Kriegsfilm, in dem Scott Woo mit echten Navy SEALs der ihre Einsätze verfolgt. Natürlich fiktionalisiert, also die Navy SEALs kommen langsam einem Terroristen auf die Spur und aufgrund verschiedener Einsätze auf der Welt, bei denen sich dann eben gewisse Anhaltspunkte zu einem größeren Komplott zusammentun. Dieser Film hat sehr interessante Bilder. Ich verstehe, warum er aufgrund dessen in den USA, denke ich mal, auch wegen der Action-Szenen zu den Zuschauern recht gut angekommen ist. Aber schon hier hat man gemerkt, Scott Woo kann nicht gut Geschichten erzählen, weil er schlichtweg seine Charaktere nicht einführen konnte. Mir ging es am Anfang von Act of Valor und genauso bei Need for Speed so, ich habe die ersten 10 Minuten nicht verstanden, wo ich in der Story bin. Wer ist Toby Marshall? Also wer ist Aaron Paul? Wer ist sein Vater? Ist er jetzt verstorben? Wer redet überhaupt da mit dem im Off-Kommentar? Übrigens sehr netter Auftritt von Michael Keaton. Das habe ich alles nicht verstanden. Und bei Need for Speed ist mir aufgefallen, das ist eine Schwäche des Regisseurs, weil bei Act of Valor, dadurch, dass es echte Navy SEALs waren, die ja keine Schauspielerfahrung mitbringen, habe ich gedacht, er reduziert eben die Charakteristika der Figuren deswegen, weil er nicht unbedingt die Navy SEALs schauspielerisch überfordern möchte, sondern eher der ihre Fähigkeiten in den Vordergrund stellen möchte. Was ihm ja auch bei den späteren Action-Szenen durchaus gelungen ist. Nur der Film krankt eben daran, dass der Regisseur es nicht schafft, seinen Anspruch der Navy SEALs in, sag ich mal, detailgetreu nachzustellen, das, sag ich mal, auch in eine Geschichte zu verpacken. Und hier hat Need for Speed am Anfang, finde ich, auch seine Probleme, weil ich keine Übersicht hatte. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Bist du direkt in den Film reingekommen? Oder?
Nee, ich fand den Anfang auch sehr schleppend. Bis halt dieser erste Punkt kam. Also, es kommt ja ein spezielles Ereignis, weil ich es hier jetzt nicht spoilern will, obwohl doch.
Das gehört ja zum Ausgangspunkt.
Ja, okay. Da haben wir lange. Also, es wird relativ lange gebraucht, bis dieser Punkt erreicht ist und erst dann kommt das Ganze so in Fahrt und ist dann sehr gut erzählt, wie ich finde. Aber bis zu diesem Punkt finde ich es auch etwas verwirrend.
Verwirrend, weil man den Charakteren nicht nahe kommt. Also bis ich verstanden habe, dass der Helikopterpilot eigentlich ein Army-Mensch ist, das hat sich sehr, sehr, sehr spät erschlossen. Und schade, gut, Scott Woo ist noch kein Regisseur, der schon lange Filme macht. Es kommt vielleicht. Aber da muss man sagen, das Erzählerische liegt ihm noch nicht direkt. Dann, wir haben es eben schon ganz Zeit angesprochen, der Vergleich zu The Fast and the Furious. Wobei wir da auch, denke ich, dann auch in diesem Rahmen auch dann die Darsteller hier direkt erwähnen können, die bei Need for Speed mitspielen, um mal die Vergleiche zu ziehen. Wie würdest du Need for Speed im Vergleich zu The Fast and the Furious sehen? Also jetzt die Filme.
Das ist eine gute Frage. Also meinst du jetzt im Sinne von Bewertung, wie gut?
Nee, oder? Rein stilistisch, ja. Wo du die Unterschiede siehst. Weil ich sag mal, man könnte jetzt auch ganz pauschal sagen, im Endeffekt sind es beides Autorennfilme. Und Need for Speed kam ein bisschen später als Nachklapp, weil der Fast and Furious plötzlich wieder so erfolgreich ist.
Ja, also wahrscheinlich marktwirtschaftlich gesehen war das wahrscheinlich auch die Überlegung. Wie gesagt, man hat sich bei den Figuren mehr Mühe gegeben, ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, thematische Tiefe. Und The Fast and the Furious, da arbeitet man stärker mit Stereotypen und kümmert sich eigentlich gar nicht mehr groß um die Figuren, sondern hat die Figuren schon etabliert und kann sie in immer größere Autostunts schicken oder Panzer auf der Autobahn fahren lassen oder...
Wobei ich nicht weiß, ob man jetzt bei Need for Speed nicht auch im Endeffekt auch mit stereotypischen Funktionen zu tun hat.
In einem gewissen Maße auf jeden Fall. Also,
wenn ich jetzt an die Sidekicks denke, ja, den Helikopterpiloten, die Sprüche klopft und der ultimative Böse natürlich, der ganze Zeit versucht, Komplotte zu schmieden und sich rauszuhalten, also Dino... Aber ja, du hast nicht ganz unrecht. Ich meine, was bei The Fast and Furious ja sehr offensichtlich ist, es ging sozusagen vom Tunerleben los und mittlerweile sind das eben solche Autoagenten, die ja auch durchaus mit den Behörden kooperieren und versuchen, viel größere Bösewichte zu stellen. Ich glaube, also in dem Rahmen, ich glaube, was du damit meinst, beziehungsweise wie ich es dann eher formulieren würde, ist vielleicht weniger bezogen auf die Figuren. Es stimmt, dass dann vielleicht gerade bei Aaron Pauls Toby Marshall versucht wird, so eine gewisse Tiefe zu erzeugen. Warum ist er so zerrissen und was ist sein Verlust und wie will er den wieder rächen, weil eben sein bester Freund gestorben ist. Dass das Need for Speed einfach eher versucht, ernster zu sein als The Fast and the Furious. Weil, wie gesagt, spätestens mit dem fünften Teil ist The Fast and the Furious relativ over the top. Ich muss sagen, die ernsten Teile bei The Fast and the Furious waren nur der erste und der vierte. ansonsten, der Teil 2 ist relativ prollig. Und ja, Teil 5 und Teil 6 sind natürlich, sag ich mal, over-the-top-Action-Macho-Filme, wobei natürlich auch die Frauen sehr gut austeilen können bei The Fast and the Furious. Und ich muss sagen, da ist Need for Speed einfach so dieses edlere, ernstere Gegenstück dazu. Und das siehst du auch an den Themen. Wir haben es ja eben schon gesagt, The Fast and the Furious eher Autoagenten, die Bösewichte stellen. Und bei Need for Speed geht es wirklich um Verlust und Rache. Und ich glaube, da passt das auch ganz gut rein, was du zu der Charakterisierung gesagt hast. Weil was ich auch ganz interessant finde in dieser Figur, man kann ja die Geschichte so unsinnig finden, wie man will. Aber ich finde, das Interessante an dieser Figur des Toby Marshall, er ist zerfressen, er will sich rächen, aber er will das sozusagen auf eine faire Weise seinen Konkurrenten ausschalten. Er will das nicht bei einem Rennen tun und ihm nicht einfach eben wie in einem Selbstjustiz-Thriller die Knarre an den Kopf halten. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Du hast eben schon erwähnt, du fandst Aaron Paul relativ stark hier in dem Film. Du kennst ihn ja auch schon aus Breaking Bad. Ich weiß nicht, inwiefern da er vielleicht gewisse Sachen übernommen hat oder da wirklich komplett die Rolle neu gestaltet hat.
Also er spielt ja im Endeffekt auch wieder einen jungen, teilweise smarten Typen, obwohl bei Breaking Bad ist er natürlich eine viel zerstörtere Figur als hier im Film. Aber ich finde ihn einen guten Schauspieler und man hat einige Szenen, die auch viel mehr auf Emotionen gerichtet sind als jetzt zum Beispiel bei den neueren Fast and the Furious Filmen, wo er auch ein bisschen mehr zeigen kann.
Ja, ich finde Aaron Paul im Need for Speed Rahmen finde ich Aaron Paul angenehm zurückhaltend und relativ cool. Und wenn man ihn jetzt aber bei The Fast and the Furious besetzen würde, und das war ja auch eine Kritik an Need for Speed, dass Aaron Paul ein wenig farblos wäre in dem Film. Ich muss sagen, zu Need for Speed passt es, zu der Geschichte, die der Film erzählt. im The Fast and the Furious-Universum wäre Aaron Paul wirklich blass, wenn er das so spielen würde, wie er es hier in Need for Speed spielt. Weil sei es Vin Diesel, sei es The Rock, sei es Ludacris, sei es die ganzen anderen Darsteller, Paul Walker, dagegen ist natürlich, dadurch, dass die natürlich über viele Teile schon ihre Figuren und meinetwegen auch Stereotype so weit ausgearbeitet haben und die Grenzen sehr ausgedehnt haben, da wäre er natürlich im Gegensatz blass. Andererseits muss ich sagen, das war auch nicht das Ziel hier bei Need for Speed. Für mich ist Aaron Paul hier oder dieser Tobi Marshall ein moderner Steve McQueen. Und das sieht man auch, finde ich, im Outfit, in der Lederjacke, in diesem sehr zurückgenommenen, eher wortkargen Spiel. Und das macht er im Rahmen dieses Films recht gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Punkt, dass wir dem Film recht zugeneigt sind, haben wir, glaube ich, klar gemacht. Wir würden jetzt mal kurz der Frage nachgehen, funktioniert Need for Speed als Videospielverfilmung?
Definitiv. Also, wenn ich drüber nachdenke, mir fällt, glaube ich, keine bessere Videospielverfilmung ein. Also, das ist natürlich nicht besonders schwer, weil die meistens nicht besonders toll sind, aber ja, doch, ich würde es fast als die beste Videospielverfilmung bezeichnen.
So geht es mir auch, wenn ich drüber nachdenke, weil die einzigen, die ich mag und auch nur, weil ich, wie gesagt, nicht so mit dem Grundmaterial vertraut bin, sind Doom und Prince of Persia. Prince of Persia war, bis Need for Speed kam, meine liebste Videospielverfilmung. Dadurch, dass ich aber auch jetzt das Spiel nicht wirklich erschöpfend gespielt habe, konnte man da mir nicht viel kaputt machen. Nee, deswegen ist für mich Need for Speed ist für mich definitiv die beste Videospielverfilmung bisher. Klar, die Latte ist nicht hoch. aber ich muss sagen, es funktioniert, weil natürlich kann man natürlich mit dem Argument jetzt kommen, es ist ja nur ein Rennspiel. Wie viel soll man da falsch machen? Aber ich finde, und da kommen wir jetzt auch vielleicht einfach mal über, wie man eben sowas also adaptieren kann, auf das Level der Adaption gehen, da können wir auch gerne allgemein drüber reden. Es ist gar nicht so, ich finde, selbst bei einem Videospiel, also Videorennspiel, ist es gar nicht so einfach, das wirklich dann auch für die große Leinwand zu adaptieren. Klar, es gibt wenig bis kaum Story, das braucht man, glaube ich, nicht so zu diskutieren, aber der Film heißt Need for Speed und es geht ja auch dabei darum, dann eben diese Geschwindigkeit, das Gefühl, diesen Rausch, den die ja da erleben, da gibt es ja auch zum Teil sehr wunderbare Szenen, das auch wirklich übertragen zu können. Und das, finde ich, hat der Film wirklich geschafft. Also der Film hat mich so reingezogen, mitgenommen in diese Rennfahrszenen, dass ich eben involviert war und mir gezeigt wurde, was das eben bedeutet, eben diese Geschwindigkeiten in diesen ganz speziellen Autos nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also,
ja, das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Aber also man muss natürlich sagen, der Film ist ja relativ einfach, weil er musste halt nur so ansatzweise den Stil der Spiele vielleicht adaptieren. Und das war's eigentlich. Weil es noch keine Story vorgegeben war. Und bei anderen Videospielen, Spielverfilmungen, hat man ja eigentlich fast immer eine Story vorgegeben.
Das stimmt. Im Punkt der Story stimme ich dir auch vollkommen zu. Das ist natürlich das jetzt nicht der schwierige Punkt war, aber wenn wir an die ganzen vorhergehenden Spielfilmverfilmungen jetzt mal an den Stil, an die Ästhetik denken, wie schwer haben sich die meisten Videospielverfilmungen getan, den Stil der Spiele überhaupt zu tragen, die Optik zu übertragen.
Super Mario Brothers Verfilmung war auch klasse.
Ja, du sprichst es gerade an. Welche Videospielverfilmung hat es wirklich geschafft, den Stil, die Optik, die Ästhetik der Spiele auf die Leinwand zu übertragen? Allerhöchstens in meinen Augen Prince of Persia, Doom am Rande und so nötig war die Ego-Shooter-Sequenz auch nicht. Abgesehen von einer netten Spielerei und an eine nette Anekdote für die Fans und für die Liebhaber der Reihe. Ansonsten Super Mario etc. richtig erfolgreich.
Ja, höchstens noch Tomb Raider. Der erste Teil hatte noch in Ansätzen paar Elemente vom Spiel ganz gut wiedergegeben, aber
großen Ganzen. Ja, weil du sagst, es ist ein Ansatz. Und Need for Speed war wirklich der erste Film, bei dem ich gefühlt habe, das ist von vorne bis hinten das Spiel. Wir haben die Polizeiverfolgungsjagden, wir haben die Rennen und hier wurden sogar einzelne, ich finde einzelne Bilder der Games wirklich ziemlich genau übertragen auf das Medium Film. Wir haben, ich muss immer sehr speziell an diese Szenen vor einem Rennenbeginn denken, wenn die Fahrer zu ihren Autos gehen. Wir haben da eine sehr schöne Szene, wo die Kamera Aaron Paul von hinten verfolgt und er zu seinem Auto geht. Wir haben die Rennszenen selber und deswegen finde ich, funktioniert da diese Übertragung bei Need for Speed am allerbesten, weil er es wirklich schafft, die Bilder aus dem Spiel und mir ist klar, wie gesagt, dass die nicht so storylastig eingebunden sind wie bei anderen Spielen, aber es hier wirklich schafft, diese 1:1 zu übertragen und daraus wiederum einen funktionierenden Film schustert. Und dass Need for Speed vielleicht so eine Art The Run 2 auch ist. Ja, also ich würde mich im Endeffekt freuen, wenn sie aus Need for Speed dem Film jetzt auch noch eine Videospielverfilmung machen.
Das stimmt, ja. Weil ein neues Need for Speed ist ja sowieso noch nicht angekündigt, außer einem für Mobilgeräte. Deshalb.
Und ich finde, das würde ich dann auch so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich mir da widersprechen will, aber es ist ja immer das Problem, dieses interaktive Element, was Computerspiele ja per se haben, weil es eben Computerspiele sind und man da als Spieler selber aktiv Figuren, Rennwagen etc. steuert, dass das Need for Speed dadurch, dass das eben dieses Gefühl der Spiele auf den Zuschauer überträgt, damit eben auch das Interaktive es schafft, sozusagen durch ein Hintertürchen auf das Medium Film zu übertragen. Und das finde ich wieder, das rechne ich dem Film hoch an, trotz kleinerer Schwächen in der Erzählung, beziehungsweise im Erzählungsaufbau, wie wir es eben besprochen haben, aber diese Adaption der Medien ist bei Need for Speed wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, eben allein durch die Bildsprache und durch die sehr spektakulären und auch sehr greifbaren Action-Szenen. Ich habe mir das Making-of sehr genau angeguckt. Da wurde ja größtenteils, oder was heißt größtenteils, sehr, also es wurde wirklich auf CGI größtenteils verzichtet und handgemachte Action eben. Dann würde ich abschließend fragen, wie viele Punkte, wenn wir jetzt bei der Wir sind Movies 1 bis 10 Skala sind, wie viele Punkte würdest du Need for Speed dem Film geben? Meinetwegen auch mit den 0,5 Punkten.
mit 0,5 Punkten, da würde ich mich, glaube ich, auf 7,5 einigen.
Ja, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich wäre halt noch den halben Punkt drüber. Also, ich wäre eben bei 8 Punkten, 8 von 10 Punkten. Mein Need for Speed, ich habe das bekommen, was ich von dem Film erwartet habe. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht und hat die Spielereihe in Ehren gehalten. Und das kann man, glaube ich, nicht von nicht vielen Spieleverfilmungen.
Definitiv, ja.
behaupten. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Uns kann man, wie gesagt, auf Wir sind Movies natürlich hören, eben bei The Art of Entertainment und Entertainment Wood, wobei das ja jetzt eben eher eine Art Crossover-Ausgabe war. Ansonsten, wir beide schreiben ja auch noch für moviemaze.de, wenn ihr da einfach auch mal verschriftlichte Stücke von uns finden wollt zu einzelnen Filmen, einfach mal da nachschauen. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns von dieser The Art of Entertainment Ausgabe, die eben Entertainment nur ein wenig geschnitten hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Nächstes Need for Speed Most Wanted von 2005. Hast du das gespielt?
Ja, ich habe es gespielt. Und zwar eigentlich, weil ich noch so begeistert war von der Underground-Reihe.
Willst du mal hin?
Beziehungsweise, sie kotzt gerade. Aber so. Ja, wir können...